Jesus lebte. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. Er erhielt dort den Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in der Hölle wieder zu sich kam und Folterqualen litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Schick mir doch Lazarus. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, und ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Vater Abraham, bat der Reiche, dann schick ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch in diesen Ort der Qualen kommen. Doch Abraham sagte, sie haben die Weisung von Mose und den Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellung ändern. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.
Ja, guten Morgen. Dem einen oder anderen mag das eine merkwürdiger Einstieg in den Advent sein, diese traurige Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Mann, aber das ist die Botschaft, die ich heute Morgen für euch von Gott bekommen habe. Danke, Herr Jesus, dass du jetzt zu uns redest durch dein Wort, Herr, und durch deinen Heiligen Geist, damit dein heiliges Wort ausrichten kann, wozu es zu uns gesandt ist. Vater, danke, dass die Gedanken, die du hast, die Worte, die du sprichst, in unseren Kopf kommen, Herr, dass wir sie verstehen, aber dass sie auch halb Meter tiefer fallen in unser Herz, Herr. Amen. Ja, das Gleichnis vom armen Lazarus und vom reichen Mann aus einer ganz modernen Übersetzung. So eine Übersetzung habe ich gar nicht, Tina, aber war auch mal gut. Ist eigentlich eine traurige Geschichte, nicht? Die Jesus hier explizit für seine Jünger sich ausdenkt. Das ist eine fiktive Geschichte. Ein Gleichnis, möchte man fast sagen. In dieser Geschichte ist nichts dem Lebenszufall, so möchte ich mal sagen, überlassen. Sondern jedes Wort, was Jesus hier erwähnt, hat natürlich ungeheures Gewicht, wie in allen Geschichten, die er sich damals für seine Jünger und heute für uns ausdenkt. Ich glaube, allzu viel Fantasie brauchte Jesus für diese Geschichte nicht, als er sich sie ausgedacht hat. Diese Situation von diesem armen Lazarus und von diesem reichen Mann, das erlebte er tagtäglich, Jahr für Jahr, wenn er durch die Straßen Jerusalems oder durch die Gassen und Straßen anderer Städte zog, als er predigte und lehrte, nicht, und die Menschen heilte. Armut und Elend und im krassen Widerspruch dazu Reichtum und totale Dekadenz. Das war auch schon damals die Situation vor 2000 Jahren in dieser Gesellschaft. Die übliche Auslegung, ich sag mal so die landläufige, die volkstümliche Auslegung zu dieser Geschichte, zu diesem Text lautet meistens, dass wir als Christen und als Menschen ganz im Allgemeinen für ein gerechtes und soziales Miteinander in der Gesellschaft sorgen sollen. Nicht? Ein Appell Gottes, so möchte ich mal sagen, an unsere gegenseitige Verantwortung. Ein Aufeinander Acht haben, auch in unseren Gemeinden und Kirchen. Nicht? Und dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Eine gute Deutung dieser Botschaft. Aber ist mit dieser landläufigen Erklärung, also sozusagen, alle sollen das Gute haben, nicht? Ist das die Erklärung, ist das das Geheimnis dieser Geschichte, was Jesus uns hier sagen möchte? Er spricht an einer Stelle zu seinen Jüngern, als er von Gleichnissen redet, euch ist es gegeben, diese Gleichnisse zu verstehen, ihnen aber ist es nicht gegeben. Nicht? Also diese Deutung möchte ich mal sagen, die wir jetzt gerade gehört haben, soziale Gerechtigkeit, dafür brauche ich nicht mal Christ zu sein, um das so auszulegen. Nicht? Das ist also nicht das Geheimnis. Und wenn es so wäre, dass das das Geheimnis wäre, dann würde Jesus uns hier lediglich über einen traurigen Zustand informieren, nicht? So ganz im Allgemeinen. Doch heute zu uns. 2025 hat sich an dieser Ungerechtigkeit ja im Grunde genommen nichts geändert, nicht? Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, nicht? Und Jesus sagt uns in Matthäus 14, die Armen werden alle Zeit unter euch sein. Ist die Wahrheit. Die reichen übrigens auch, nicht? Außerdem, das muss man zu dieser Geschichte ganz klar sagen, es wäre so eine kleine Fehlinterpretation, reich und arm sein entscheidet nicht über Himmel und Hölle, wie man vielleicht meinen könnte, nicht? In all seinen Gleichnissen, und das ist ja ein Gleichnis, spricht Jesus meistens über Menschen und deren Leben. Denken wir nur mal an die Geschichte vom verlorenen Sohn und seinem Bruder, nicht? Oder denken wir an die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. In all diesen Geschichten spricht Christus über das Leben der Menschen, was es mit ihnen macht, wie ihr Weg aussieht, nicht? Und so ist es auch in dieser Geschichte, die Jesus für dich und für mich sich hier ausgedacht hat. Nochmal, es ist eine fiktive Geschichte, in der jede Kleinigkeit zählt, die Jesus hier uns sagt. Um die Deutung dieses Gleichnisses richtig zu verstehen, müssen wir uns deshalb heute Morgen die Frage stellen, nicht über was redet Jesus hier, sondern an wen richtet sich diese Botschaft? Das ist der Schlüssel zu dieser Geschichte. An alle Reichen in dieser Welt, sozusagen als Warnung, könnte man jetzt denken. Oder an alle Armen dieser Welt als Trost, könnte man ja meinen, nicht? Die Antwort, an wen diese Geschichte sich richtet, finden wir in der Geschichte selber. Die Bibel erklärt sich ja grundsätzlich selbst. Und zwar im Namen dieses armen Mannes. Erstaunlicherweise wird der Name dieses reichen Mannes ja überhaupt nicht genannt. Einfach nur ein reicher Mann, nicht? Aber der arme Mann, den nennt Jesus hier Lazarus. Und dieser Name erstaunt mich persönlich und euch gleich wahrscheinlich auch noch viel mehr, die Bedeutung dieses Namens. Wisst ihr, was dieser Name bedeutet? Lazarus, der Mann, dem Gott hilft. Ja, also ist doch erstaunlich, sage ich mal, nicht? Der Mann, dem Gott hilft. Ich weiß nicht, wie oft ihr diese Geschichte schon gelesen habt. Ich denke, ihr kennt die alle in- und auswendig, nicht? Ich auch. Ich habe die x Male gelesen. Und wisst ihr, welche Frage sich mir immer aufgedrängt hat beim Lesen dieser Geschichte? Wieso hat Gott diesem Mann nicht geholfen? Und jetzt hören wir hier, der Name bedeutet Lazarus, der Mann, dem Gott hilft. Tja, warum hat Gott diesem Mann nicht geholfen? Ich habe mich das oft gefragt. Die Antwort ist sehr einfach. Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Mensch? Wen spricht Gott hier in dieser Botschaft an? Dich und mich. Dich und mich. Wir Gottes Kinder sind dieser Lazarus. Das will Jesus uns mit diesem Namen sagen. Der Mensch, dem Gott hilft. Auch in solchen Situationen. In 1. Korinther 1 heißt es vom Apostel Paulus, denn seht eure Berufung an, liebe Brüder und Schwestern. Dass es nicht viele edle, weise und mächtige sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, das Schwache, das Unedle und Verachtete hat Gott auserwählt. Lazarus, der nichts vor der Welt gilt, der verachtet ist, der nicht besonders edel ist. Ich meine, vielleicht haben wir heute 2, 3 Edle unter uns, aber so die große Masse nicht. Wenn ich das mal so sagen darf, Verena, Ernst, wie wir alle heißen, Tina, Martin, nicht? Ja, von der Welt verachtet. Im Wort Gottes heißt es auch, als Jünger Jesu müssen wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes, in die Ewigkeit eingehen. Durch viele Trübsale zur vollen Reife gelangen, sagt uns der Apostel Paulus. Anders geht es nicht. Warum ist das so? Warum ist diese Geschichte so für uns geschrieben? Als ich ein kleiner Junge war, so 6, 7, 8 Jahre alt, habe ich mich im Sommer hauptsächlich von Obst ernährt. Also meine Eltern hatten einen riesigen Obstgarten. Da gab es sogar Pfirsichbäume, ja? Äpfelbäume, Kirschbäume, Pfirsichbäume, Birnenbäume, Stachelbeeren, alles Mögliche, nicht? Ich weiß noch, da war ein riesiger Kirschbaum, da saß ich mit meinem Buch, war so 7 Jahre alt, so eine Leseratte, und ich war fast besoffen von diesen Kirschen, nicht? So riesige Kirschen, die gibt's heute alle gar nicht mehr, nicht? Aber meine absoluten Favoriten waren die einzigartigen Erdbeeren, die es damals noch gab, ja? Jeden Tag, so ab Juni, waren diese prall roten, dicken, süßen Erdbeeren unter diesen grünen Blättern. Ich kam nach Hause und sofort Erdbeeren gegessen, nicht? Vorausgesetzt, immer die Sonne hat wirklich den ganzen Tag geschienen. Es war sehr, sehr heiß. Nur dann gab es diese großen roten Erdbeeren, nicht? Und die schmeckten einzigartig. Nur dann, wenn die Sonne so runterknallte vom Himmel, dann waren diese Erdbeeren voll reif. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Sie fiel mir so ein, als ich dieses Gleichnis, was Jesus hier erzählt, las. Genau das ist nämlich auch die Bedingung, damit wir in unserem Leben zur vollen Reife kommen. Genau wie diese Erdbeeren. Volle Sonne und volle Hitze, das brauchen wir in unserem Leben, damit wir reife Christen werden. Gottes Wort sagt uns eindeutig und klar, der Christ braucht für seine Reife die Hitze der Trübsal und Leiden. Genau das ist ein entscheidender Punkt, den Jesus hier in dieser Geschichte erzählt. Hört sich erstmal fürchterlich an, oder? Aber ohne diese Glut, ohne diese Hitze des Lebens, bleiben wir wie die Erdbeeren im Garten meiner Eltern unreif. Unreif, wenn du diese Hitze in deinem Leben als Christ nicht durchläufst, bleibst du ein unreifer Christ. Ohne Geschmack. Ohne Duft, ohne Aroma. Ohne Kanten und Ecken. In unserer Geschichte heißt es von Lazarus, er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Reif wie eine Ehre, heißt es im Wort Gottes. Reif wie eine Kornähre, nicht? Wurde er in Gottes Scheune gebracht. Und Gott hatte
ihm bei all dem geholfen. Wir werden es gleich noch sehen. Und deshalb gibt ihm Jesus diesen Namen, Lazarus. Noch einmal, Gott erfindet diese Geschichte für dich und mich, weil er uns etwas zu sagen hat. Warum? Damit wir, du und ich, zur vollen Reife kommen. Damit wir nach und nach durch die Hitze unsere Wurzeln versenken, immer tiefer in die himmlische Erde und ihm ähnlicher werden. Das ist seine Absicht. Und so lautet die Überschrift des ersten Teils dieses Gleichnisses, dieser Geschichte heute Morgen, in dieser Auslegung: Lazarus oder vom Reifwerden in der Trübsal. Lazarus oder vom Reifwerden in der Trübsal. Kennen wir das, Trübsal? Leiden in unserem Leben? Ich denke, jeder von uns, nicht, kennt das. Über ihn heißt es: und ihn verlangte sein Hunger, mit dem zu stillen, was von dem Tisch des Reichen herunterfiel. Von den ersten drei Trübsalen ist das die erste, die ich heute Morgen mal erklären möchte, die Jesus uns in dieser Geschichte darstellt. Die erste Trübsal, die Lazarus erlebt, das war seine Armut. Jesus sagt uns, diese Armut erst lässt uns zur vollen Reife kommen, dich und mich. Diese Armut des Lazarus lässt uns erst zur vollen Reife kommen. Ich habe eben gesagt, arm sein heißt nicht unbedingt in den Himmel kommen, automatisch, nicht? Das hat damit nichts zu tun. Damit wir das mal ein bisschen besser verstehen, will ich es andersherum sagen. Unser Reichtum hält uns sehr oft davon ab, zur vollen Reife in Christus zu kommen. Unser Reichtum hält uns oft davon ab, reif zu werden, unsere Wurzeln tief einzugraben, nicht? Ob Christ oder nicht Christ, von Natur aus sind wir ja alle irdisch gesinnt, kann man nicht anders sagen, nicht? Das heißt, alle Wurzeln meines und deines Lebens sind in die Dinge dieser sichtbaren und vergänglichen Welt versenkt. Das ist tatsächlich so, ganz automatisch. Unser Ansehen in dieser Gesellschaft, unser Ansehen in dieser Gemeinde, ja? Das ist etwas Wichtiges für uns. Unser Erfolg, ja? Wie oft höre ich das? Wie groß ist deine Gemeinde? So eine berühmte Frage auf Bundeskonferenzen, nicht? Muss man sich schon vorher überlegen, was man sagt. Das ist uns wichtig, nicht? So ist es in vielen Bereichen unseres Lebens. All dieser Reichtum, nachdem wir uns auch als Kinder Gottes ausstrecken, nachdem wir suchen, all das füllt normalerweise unsere Zeit und unsere Gedankenwelt aus. Ist tatsächlich so. All dieses Irdische, all dieses Vergängliche begegnet uns Tag für Tag. Und all das weiß Jesus, als er diese Geschichte für uns erfindet und für seine Jünger. Darauf will er zu sprechen kommen. Er hatte miterlebt, nicht, wie die Gedanken von Erfolg bei den künftigen Aposteln vorhanden waren. Denken wir nur mal an Jakobus und Johannes und die Mutter, ne? Wie die Mutter zu Jesus kommt. Also erstmal streiten sich die Jünger, wer der Größte von ihnen sein wird, ja, oder ist. Dann kommt die Mutter zu Jesus und sagt in Anwesenheit dieser beiden Brüder, ihrer Söhne: Ich habe eine Bitte an dich, lass Jakobus rechts und Johannes links von dir auf deinem Thron sitzen, nicht, wenn du einmal in der Ewigkeit bist. Und Jesus ist so demütig und sagt dann: Das steht mir nicht zu, das zu entscheiden, nicht? Ich wüsste gar nicht, was ich gesagt hätte. Ja? Jesus weiß, kennt unsere Veranlagungen in das Irdische. Er kennt uns durch und durch. Und die Frage ist: Woran halte ich fest? An welchem Reichtum der Vergänglichkeit, nicht? Oder aber: Wie arm bin ich schon? Wie arm bin ich schon, damit ich meine Wurzeln tatsächlich in die unsichtbare Welt einsenke. Paulus sagt mal an einer Stelle, die wirkliche Welt ist nicht die sichtbare Welt, sondern die wirklich wirkliche Welt ist die unsichtbare Welt. Das fällt uns unheimlich schwierig, nicht? Wir sind immer hier verankert, das, was ich sehe, nicht? Meine Tochter, als sie noch ganz klein war, heute ist sie schon 42, die hat mal zu mir gesagt, Papa, wenn wir am wenigsten Geld haben, kochst du am besten. Ja, es ist so, mir blieb gar nichts anderes übrig. Wir waren oft arm. Ja, wir waren missionarisch unterwegs das ganze Jahr. Und so bin ich in den Wald gegangen, Pilze sammeln, Beeren sammeln, nicht, alles Mögliche und hab gekocht. Was sollte ich machen? Aber ich will euch was verraten. Das war eine sehr gute Zeit und ein gutes Essen, sagt meine Tochter, nicht? Gott möchte uns aus diesem ganzen irdischen Reichtum mehr und mehr herausreißen und im Himmel uns verwurzeln, damit ihm das gelingt, hat er eine ganz spezielle Strategie. Eine ganz spezielle Strategie, die wir uns einmal anschauen wollen und die wir in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte sehr gut erkennen. Die Strategie, wie Gott unsere Wurzeln aus diesem Irdischen herausnimmt und in das himmlische Reich einsenkt. Die Bibel bezeichnet Gott ja immer wieder als einen Gärtner. Kennt ihr wahrscheinlich diese Stellen, nicht? Und zwar mit seinen ganz eigenen und besonderen gärtnerischen Methoden. Also Verena, dein Mann würde das mit Sicherheit ganz anders machen, aber Gott macht es völlig anders als er. Meine beste Ehefrau von allen ist gerade dabei, ebenfalls zur Gärtnerin umzuschulen. Seit einem Jahr hat sie so einen kleinen Garten. Und Thomas hat hier so eine Hecke gepflanzt, der Mann von Verena, der ist ja Gärtner. Und jetzt hat sie überall schon kleine Blümchen und Bäumchen. Wir haben hier ein Tor reingebaut, im Schweiße unseres Angesichts, nicht? Und hin und wieder ist sie im Sommer mit ihrem Fahrrad und so einem Körbchen drauf in den Wald gefahren, hat irgendwelche Kornblumen und Mohnblumen ausgebuddelt, ganz vorsichtig mit so einem kleinen Schäufelchen, tut sie dann in ihr Körbchen rein, nicht? Und dann am besten noch so ein bisschen Waldboden, damit das Teilchen auch ja anwächst. Und dann buddelt sie dann im Garten, in ihrem Garten ein Loch, schlemmt das da ein, nicht? Also mit einer Liebe. Also so ist sie halt, nicht? So ähnlich, wenn bei uns eine Wespe ist, das ist ihr Wesen. Wenn bei uns eine Wespe ist, ich mache die tot. Bevor sie sie einfängt mit einem Glas und nach draußen entlässt, spricht sie mit dieser Wespe noch, ist kein Scherz, ja. Und also, dass sie sozusagen in Wiesche nicht, also, naja, sehr sensibel das Ganze. Gottes Strategie, wenn er uns aus dem irdischen vergänglichen Reichtum herausreißen möchte, sieht völlig anders aus. Völlig anders. Da wird nicht eingeschlemmt und vorsichtig jedes Würzelchen da rausgezogen, nicht? Wisst ihr, wie er das macht? Er reißt uns einfach den Boden unter den Füßen weg. Krasse Methode, oder? Stehst du, das ist so ähnlich, als würdest du, wenn da eine Pflanze ist, den ganzen Boden wegreißen, ja. Und die Pflanze ist völlig entwurzelt. Ich kann mich erinnern, das hat mich zu Gott gebracht. Mein Herz, als ich noch nicht Christ war, hing an meiner Freundin, nicht? Und an meinem damals einzigen Freund, Ingo. Nicht? Der Ingo ist dann bei einem Hausbrand ums Leben gekommen. Fürchterlich. Ganz schrecklich. Kurze Zeit später starb meine Freundin an Leukämie. Gott hat das alles zugelassen. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Kennt ihr sowas? Alle meine Wurzeln hingen in der Luft. Und dann lernte ich Jesus kennen. Du hörst oft solche Geschichten, wenn du mit Menschen redest, unterhalte dich hier mal mit den Leuten, wie sie zum Glauben gekommen sind. Nicht? Die allerwenigsten bekehren sich auf, wenn sie auf der Überholspur ihres Lebens sind, wenn alles toll läuft, nicht? Ganz wenige. Die meisten kommen durch solche Dramen und Erlebnisse zu Gott. Eine krasse Art und Weise des Umpflanzens möchte man mal sagen. Aber ich denke, das benötigen wir ein Leben lang, wenn wir Jünger Jesu sein möchten, ja, und werden möchten. Diese Art, wie Jesus uns regelmäßig diesen Boden unter den Füßen wegreißt, um unsere Wurzeln neu einzusenken, und zwar in ihn, in Ewigkeitswerte, in die ewige Welt. Je ärmer wir werden, je weniger Dinge der vergänglichen Welt es in unserem Leben gibt, an denen unser Herz hängt, das ist das Entscheidende, nicht? Es geht nicht darum, ob du wohlhabend bist, sondern woran hängt mein Herz? Ja? Desto weniger Dinge es gibt, an denen dein Herz in dieser vergänglichen Welt hängt, desto reicher werden unsere himmlischen Güter durch Christus, sagt der Apostel Paulus im Epheserbrief. Desto reicher werden unsere himmlischen Güter durch Christus. Überhaupt, wenn ich so an den Völkerapostel denke, Paulus, nicht? Wie ist diesem Mann in seinem ganzen Leben nicht eins nach dem anderen weggerissen worden, nicht? Erstmal seine Stellung als Pharisäer, als er sich bekehrt hat. Danach war der ein Nichts. Wenn er jemals verheiratet war, was wir nicht wissen, spätestens dann hat ihn seine Frau verlassen, deshalb hört man auch nichts von ihr. Zumindest eine Theorie, nicht? Ja. Dann seine Freiheit, immer wieder saß er im Gefängnis. Seine Gesundheit, wenn du die alten Bilder anschaust, 300 nach Christus, die noch aus der Erinnerung gemalt wurden, wie Paulus aussah, ganz gebückt. Er war ein großer, starker Mann gewesen als Pharisäer. Aber die Schläge, die er im Laufe seines Lebens bekommen hat, die Prügel, haben ihn zu einem Krüppel gemacht, kann man sagen. Zu einem absolut gebückten Mann. Seine Freiheit, nicht? Alles hat er verloren. Wenn du das alles so erlebst, nicht? Da kannst du, ich möchte mal menschlich sagen, vor die Hunde gehen. Ja, und ich kenne nicht wenig Christen, die das nicht verstanden haben, dass Gott das zulässt in ihrem Leben und die tatsächlich an ihrem Leben ein Stück weit verkümmert sind. Nicht? Und auch ein Paulus war einmal so weit, so entmutigt, dass er in 2. Korinther Kapitel 1 sagt, wir waren so angefochten, dass wir mit unserem Leben abgeschlossen hatten. Ich glaube, das war nach so einer Seereise gewesen. Sie waren am Ende so verzweifelt, so kraftlos können wir werden in unserem Leben. Aber so soll das nicht sein. Das sollen diese Trübsale nicht mit uns machen. Diese Armut. Gott reißt uns den Boden weg, damit wir anfangen, unsere Wurzeln neu einzusenken, nicht? Paulus wurde bei all seinen Schlägen, bei all seiner Krankheit, bei all seinen Schiffbrüchen und seinem Hunger und seinem Durst, den er oft hatte, nicht? Bei allen Anklagen und Verrat durch die eigenen Brüder. Er wurde nicht zum alten, verbitterten Mann, wie man meinen könnte. Vielmehr sagt er, unser Wandel ist im Himmel. Unser Wandel ist im Himmel. Und genauso lässt Jesus in dieser Geschichte auch diese Gestalt Lazarus vor unseren Augen entstehen, damit wir verstehen. Je ärmer dieser Mann wurde, je kränker, desto reicher wurde er in Gott. Lazarus, der Mann, dem Gott hilft. Wenn uns mal wieder der Boden unter den Füßen weggerissen wird, wenn ihr das erlebt, eure Wurzeln hängen in der Luft, dann ist es total wichtig, nicht zu fragen, warum, Herr, geschieht mir das alles, sondern wozu. Das ist das Entscheidende. Dann haben wir verstanden, wenn wir fragen, wozu. Und die Antwort lautet, damit ich meine Wurzeln neu einsenke in Jesus Christus. Lazarus, der Mann, dem Gott hilft. Die zweite Trübsal, das zweite Leiden des Lazarus, das war seine Krankheit. Nicht? Noch einmal, wir kommen nur zur vollen Reife in der Hitze der Trübsal und Leiden. Und dazu zählt natürlich auch die Krankheit. Ohne Ausnahme. Wenn du zum Leiden nicht bereit bist, und ich sage das hier nicht so leichtfertig, ja, ist klar, was Leiden bedeutet. Zumindest in einer gewissen Dimension. Es gibt da noch viel Schlimmeres. Aber wenn wir nicht bereit sind für dieses Leid, wenn du glaubst, dein Leben mit Jesus besteht nur im Sonnenschein, oben auf den Berggipfel, nicht? Dann wirst du geistlich verkümmern. Ja. Dann sind deine Wurzeln lediglich an der Oberfläche, nicht? Ich denke noch mal so an das Erdbeerbeet meiner Mutter. Und ich sehe sie noch heute vor mir, 50 Jahre später, ja, was erzähle ich, 60 Jahre später, nicht? Wie sie die endlos langen Ranken abschneidet, die da von diesen Erdbeerpflanzen sich ausbreiteten. Warum? Damit die Kraft in die Früchte geht. Nicht? Damit die, wie beim Wein, sage ich mal, ja. Damit die Kraft in die Trauben geht und hier die Kraft in die Erdbeeren. Die ganze Kraft musste in diese süßen roten Früchte und dafür musste sie diese Ranken abschneiden. Und das Gleiche macht Jesus mit dir und mit mir in unserem Leben. Egal wie lange ich schon Christ bin, bei mir sind es jetzt 46 Jahre, und ich stelle immer wieder fest, mein alter Mensch fängt wie die Erdbeerranken immer wieder an, üppig zu wuchern. Kennen wir das? Siehst du auf einmal so ganz lange Ranken, siehst du oft sehr spät erst, nicht? Sündige Gedanken. Schlechte Wünsche, falsches Verhalten und könnte man hier vieles aufzählen. Und all das will uns unsere Kraft rauben. All das will uns unsere Kraft rauben. Gott muss uns deshalb immer wieder neu beschneiden. Gott muss uns immer wieder neu rausreißen, damit diese Wurzeln, die wir ins Irdische versenkt haben, sich in eine andere Richtung bewegen. Lazarus, der Mann, dem Gott hilft. Du und ich, Mann und Frau, wir sind es, denen Gott hilft, damit wir unsere Kraft im Laufe unseres Christenlebens nicht verlieren. Und zwar auf diese Art und Weise. Die Frage ist nur, sind wir dazu bereit? Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, hören wir von dem Apostel Petrus eine interessante Aussage. Da sagt er, weil nun Christus körperlich gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung wie er. Denn wer körperlich gelitten hat, der hat aufgehört zu sündigen. Also Sätze gibt es in der Bibel, oder? Weiß ich, habt ihr das schon mal gelesen? Wer körperlich gelitten hat, der hat aufgehört zu sündigen. Ja, du, es fällt schwer zu erkennen, Gott muss vieles bei mir abschneiden, nicht? Und dann noch, das gelingt Gott hauptsächlich durch solche Sachen wie Krankheit. Krankheit. Ich reife durch die Hitze der Krankheit. Wir Männer haben da ja ein großes Glück, wisst ihr wieso? Wir sind so schnell, so schwer krank, sag ich mal, ja. Das fällt einem alles sofort ein, oder? Die kleinste Grippe haut einen um und schon fällt, gehen die Wurzeln von unten raus und wir strecken uns nach oben. Bei den Frauen weiß ich nicht, die leiden nicht ganz so schnell und heftig, nicht? Ah, Krankheit. Die dritte Hitze des Lazarus, von der uns Jesus hier erzählt, ist auch etwas ganz Entscheidendes, was uns unsere Wurzeln in die Ewigkeit bringen lässt. Das ist die Einsamkeit. Die Einsamkeit. Da heißt es über diesen Lazarus, es kamen sogar noch die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Jesus, du denkst dir Geschichten aus, nicht? Er wird einem doch schlecht, oder? Ist doch ekelhaft. Ja. Ein Hundeliebhaber würde jetzt sagen, vermutlich, ja, das ist die rührende Treue dieser Tiere, ja. Ja, also wir hatten auch zwei so kleine Köter, meine Frau hat die über alles geliebt, also mich durften die nicht abschlecken, ich fand das immer fürchterlich. Ja, also egal wie man das deutet, für mich ist das einzig und allein ein Zeichen von grauenvoller Einsamkeit dieses Lazarus. Die Hunde kamen und leckten ihm seine Geschwüre. Fürchterliche Einsamkeit. Und Einsamkeit ist schlimm. Ich glaube, das kann nur einer nachvollziehen, der wirklich schon mal einsam war. Ja? Einsamkeit ist die Hauptursache für alle Suizide. Ja? Man kann unter lauter Menschen sein und ist doch ganz allein. Wie viele selbst junge Menschen gibt es in unseren Städten, die vor lauter Einsamkeit nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen? Wenn das in unseren Gemeinden geschieht, ich glaube, desto größer eine Gemeinde ist, desto gefährlicher ist diese Sache, ja? Dann ist das noch viel, viel schlimmer. Solche Art von Einsamkeit darf überhaupt nicht sein. Aber es gibt eine Einsamkeit, die von Gott kommt, in der das geistliche Leben reift, sagt Jesus uns. Ich denke, diese Art von Einsamkeit ist das Wichtigste überhaupt in unserem Leben als Jünger Jesu. Diese Art von Einsamkeit. In meiner alten Gemeinde hatte ich mal eine Frau, die schon in der Ewigkeit, hoffe ich, die sagte immer zu uns in der Bibelstunde, in der Gebetsstunde, sie kann alleine nicht beten. Ich habe mir gedacht, meine Güte, eine Merkwürdigkeit, nicht? Einsamkeit mit Gott. Jeder von uns kann nur dann wirklich geistlich wachsen am inneren Menschen, in der Stille, in der Einsamkeit, wenn er mit Gott redet. Wenn er zu Gott betet. Wenn du diese Einsamkeit nicht kennst, dann nützt es ja auch nicht allzu viel, wenn du hier mitsingst. Ist tatsächlich so, nicht? Einsam sein. Und glaub mir, Jesus wusste, wovon er redet. Er wusste, was Einsamkeit bedeutet. Und zwar nicht erst, als er am Kreuz von Gott verlassen wurde, als er gerufen hat, Herr, mein Gott, warum hast du mich verlassen, mein Vater, nicht? In Johannes 16 sagt er zu den Jüngern, ich bin nicht allein. Da spricht er über sein Leben. Nicht? In diesen Jahren hier auf dieser Erde. Denn mein Vater ist bei mir. Nicht? Aber oft sehen wir, oft hören wir, ist ja gar nicht alles berichtet im Wort Gottes, was Jesus alles gemacht hat, müsste sich Bücher schreiben, nicht? Aber wir hören, oft zog er sich in einsame Gegenden ganz alleine oder auf Berge, meistens nachts zurück, weit weg von seinen Jüngern und von den Menschen, um sich im Gebet, im Reden zu Gott, nicht? Zu konzentrieren. Das war seine Lebensschnur in die ewige Welt. Ich will dir was verraten. Auch für dich und für mich gibt es keine andere Lebensschnur in die ewige Welt als das Reden mit Gott. Als das Beten. Jesus lebte aus der Beziehung zu seinem Vater heraus. All seine Weisheit, all seine Kraft, all das nahm er aus dieser Einsamkeit mit seinem Vater im Himmel. Das war seine einzige Verbindung, die er hatte. Das ging nur, wenn er ganz allein mit ihm war. Ganz allein mit Jesus. Er sagt uns ja mal an einer Stelle, wenn du mit Gott reden willst, geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu. Nicht? Gemeinsames Beten ist gut und wichtig. Lobpreis, gut und wichtig. Aber diese Einsamkeit brauchst du, wenn du als Christ reifen willst. Und die Frage ist, kennst du diese Einsamkeit? Alle Tage lag Lazarus vor der Tür des reichen Mannes, arm, krank und einsam. Wenn wir uns einmal die Bedeutung des Wortes Einsamkeit anschauen, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Begriff, dann werden wir genauso überrascht sein wie bei dem Namen Lazarus, was das Wort Einsamkeit eigentlich bedeutet. Der Ursprung kommt vom lateinischen Wort unio. Unio heißt nichts anderes als Einssein mit Gott. Das ist die Bedeutung von Einsamkeit. Einssein mit Gott. Einsamkeit. Gute, positive Einsamkeit hat das Ziel, allein zu sein mit Gott, ihm näher zu kommen. Aber heute Morgen an dich, wenn du Gott nicht kennst, wenn Jesus nicht dein Herr ist in deinem Leben, nicht, dann bleibst du in dieser Einsamkeit ganz allein mit dir selbst. Das ist das Problem. Dann kennst du nicht die göttliche Einsamkeit. Furchtbar. So eine Situation, so ein Zustand. Gott möchte das verändern. Jesus sagt uns in dieser Geschichte, als Lazarus starb, trugen ihn Gottes Engel in Abrahams Schoß, in Gottes Ewigkeit. Arm, krank und einsam. Und hier ist unsere Geschichte eigentlich schon zu Ende. Tatsächlich, auch der Reiche stirbt, so hören wir. Und das allerletzte wäre jetzt noch die Frage, wie der Reiche beerdigt wurde, wie der Arme beerdigt wurde, nicht? Die Erzählung hat eigentlich noch gar nicht richtig angefangen. Und da ist sie auch schon wieder zu Ende. Zumindest für alle die, die glauben, auch so nach der landläufigen Meinung, der Tod gehöre zum Leben dazu. Habt ihr das schon mal gehört? Der Tod gehört zum Leben dazu. Mit dem Tod ist alles vorbei, aus die Maus. Echt? In dieser Geschichte sagt uns Jesus ganz klar, das ist die größte Lebenslüge, die es überhaupt gibt. Der Tod gehört zum Leben dazu. Der Tod gehört nicht zum Leben dazu. Der Tod ist der größte Feind des Menschen. Er ist der Vollstrecker, der Gehilfe des Bösen, des Satans. Es heißt über ihn als Person, er wird als allerletzter in den Feuersee geworfen. Das ist also nicht irgendeine imaginäre Macht. Nicht? In dieser Geschichte sehen wir, dass das eigentliche Leben eines Menschen erst jenseits des Grabes anfängt. Und hier kommen wir eigentlich zum eigentlichen Teil dieser Geschichte. Zur zweiten Aussage. Das Leben eines Menschen fängt erst mit dem Tod an. Ich erinnere mich, ich habe vorige Woche über Gerechtigkeit Gottes gepredigt, fällt mir gerade so ein, und da habe ich Dietrich Bonhoeffer zitiert. Als die Henker kommen, um ihn abzuholen, ihn aufzuhängen, da sagt er zu seinen Freunden, mit denen er zum Schluss noch das Abendmahl feiert, jetzt ist das Leben zu Ende, aber für mich fängt es erst an. Das Leben beginnt erst nach dem Tod. Und so wacht auch, nachdem Abraham von den Engeln Gottes in die Ewigkeit getragen wurde, so wacht auch irgendwann der Reiche, so heißt es, in den Flammen der Hölle auf. Mitten in seinem Genuss, mitten in seinem Leben klopft der Tod, klingelt der Tod an die Tür. Und dann geht's im Sturm fort in die Ewigkeit der Hölle. Ja, Himmel und Hölle. Das ist eine Botschaft dieser Geschichte. Passt eigentlich gar nicht mehr ins 21. Jahrhundert, oder? Ist das überhaupt noch vertretbar, theologisch? Schauergeschichten, sagt die Welt. Die Hölle lässt sich nicht mit der Theologie von der Liebe Gottes vereinbaren, sagen mittlerweile auch viele Christen. Und auch allerlei Freikirchen. Ich darf euch was sagen. Ich glaube, der Sohn Gottes wusste das besser. Ja. Er kam aus der ewigen Welt seines Vaters an Weihnachten zu uns als Mensch und kehrte in die Welt seines Vaters zurück und war vorher noch im Totenreich und predigte dort den Menschen. Er weiß, wovon er redet, als er uns diese Geschichte erzählt. Im Gegensatz zu uns. Also der reiche Mensch wacht in dieser Hölle auf und zurück, so haben wir es eben gehört von Tina, bleiben sein Haus, seine pompösen Gastmähler, alles, das kann er nicht mitnehmen, nicht? Seine köstliche Leinwand, in der er gekleidet ist, so das letzte Hemd hat keine Taschen, nicht? Vergänglichkeit ist aller Genuss. All das konnte er nicht mitnehmen, nicht? Nochmal, Gott hat nichts gegen Reichtum. Und deine womögliche Armut sichert dir auch nicht die Ewigkeit bei ihm, nicht? Falls wir das meinen. Es geht vielmehr darum, dass wir das Vergängliche aus der richtigen Perspektive betrachten. Ihm den richtigen Stellenwert geben. Es nicht zu unserem Herz machen, ja, dass unser Herz daran hängt. Darum geht es, Jesus. Und dass wir uns arm machen lassen, wenn Gott es fordert. Und dass wir wissen und glauben, die Hitze der Armut, der Krankheit, der Einsamkeit, die bringt uns Jesus wirklich näher. Das ist das Entscheidende. Was anderes meint Jesus mit diesem Reichtum nicht. Ich werde Jesus als Heiler nur erleben, wenn ich mich arm mache. Die Frage ist auch, wo stehst du in deinem Leben? Glaubst du ebenfalls, wie der Volksmund so sagt, im Tod sind alle gleich? Der Tod gehört zum Leben dazu? Von diesem reichen Mann hören wir, und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich, nicht? Meiner und über mich, sende Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, nicht? Der hat gelitten. Das ist Hölle. Wie sie denn auch wirklich aussehen wird. Denn ich leide Pein in diesen Flammen. Das sagt uns nicht irgendjemand, das sagt uns Jesus hier. Du, dieser reiche Mann, der geht hier von völlig falschen Voraussetzungen aus. Warum? Er ruft Vater Abraham. Vater Abraham. Er sieht von der Hölle aus in den Himmel und ruft: Vater Abraham, erbarme dich meiner. Wisst ihr was? Dazu hat er gar kein Recht mehr. Wer sind die Kinder Abrahams? Er zählte sich damals dazu. Alle Juden hätten damals gesagt und würden wahrscheinlich heute sagen: wir sind die Kinder Abrahams. Vater Abraham, ich bin doch dein Kind. Die würden das auch sagen, wenn sie Gott mit Füßen treten. Und oft sieht so in Israel heute aus, nicht? Da glauben nicht viele an Gott, geschweige an Jesus, nicht? Aber sie glauben, sie wären die Nachkommen von Geburt an, Söhne und Töchter Abrahams. Genetisch stimmt das auch, nicht? Aber geistlich? Kennen wir das von uns? Aus dieser Welt hier? Wir sind ja nicht in Israel. Wir sind doch alle Kinder Gottes. Wie oft habe ich das schon gehört? Ich war mit meiner Frau viele Jahre auf der Straße unterwegs. Mit allen möglichen Geschichten haben wir die Botschaft verkündigt. Mit allen möglichen und unmöglichen Sachen, nicht? Und diesen Irrtum, den habe ich allzu oft erlebt. Wir sind doch alle Kinder Gottes. Da fragst du jemanden auf der Straße: Glauben Sie an Gott? Die Einstiegsfrage so, nicht? Ich bin katholisch. Oder evangelisch. Ich habe sogar schon gehört, ja, ich nenne jetzt keine, ich bin freikirchlich. Ist ja nicht die Frage, sag ich mal, nicht? Meine Frage ist, ob er an Gott glaubt. Und die Wahrheit ist, es gibt keinerlei natürliche Zugehörigkeit, von wegen wir sind alle Kinder Gottes. Es gibt keinerlei natürliche Zugehörigkeit, weder für das Volk Gottes noch für uns, natürliche Zugehörigkeit, nicht? Aber genau das schwindeln uns einige Kirchen und Religionen vor. Ist tatsächlich. Die größte Lüge ist die Kindertaufe. Darf man heute auch schon fast nicht mehr sagen. Ist aber so, nicht? Keiner gehört von Natur aus dazu. Das Problem ist, durch diese Kindertaufe gehören automatisch alle dazu. In gewissen Kirchen. Nicht? Keiner von uns, auch nicht, wenn er konfirmiert, firmiert und ich weiß nicht, was alles ist, nicht? Das Wort Gottes sagt uns, erst kommt der Glaube, dann kommt die Taufe. Wobei Taufe nicht heilsnotwendig ist. Versteht mich bitte nicht falsch. Taufe gibt dir keine Heilsgewissheit. Aber es ist ein Gehorsamschritt. Du wirst auch nicht zum Christen, weil du christliche Eltern hast. Und du wirst auch nicht zum Christen, wenn du hier in dieser Kirche 7 Jahre in die Kinderstunde gegangen bist. Nicht? Und dann vielleicht tatsächlich noch getauft wirst. Auch das macht dich nicht zum Jünger Jesu. Es sei denn, sagt Jesus, dass jemand von Neuem geboren wird. Ansonsten kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Dieser reiche Mann, der wendet sich auch noch an die völlig falsche Adresse. Das kennen wir auch aus unserem Leben. Nicht? Was sind das alles für jammervolle Gebete? Vater Abraham, sagt er, erbarme dich meiner. Ja, kennen wir das? Mutter Gottes, erbarme dich unser. Bitte für uns in der Stunde unseres Todes, nicht? Oder heiliger Christophorus. Ja, Leute, nicht? Im Psalm 19 heißt es, niemals kann ein Mensch seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Es gibt nur einen, der dich vor der Hölle retten kann. Und das ist Jesus, der Sohn Gottes. Amen. Amen. So wie wir hier nicht alle in den Himmel kommen, so haben wir auch nicht, wie viele Menschen meinen, denselben Gott. Auch das muss man heute immer wieder sagen, nicht? Wir kommen nicht durch Mohammed in die Ewigkeit. Wir kommen auch nicht durch Buddha und ich weiß nicht wen in die Ewigkeit, nicht? Sondern all das bringt uns in die ewige Verlorenheit. Deshalb können wir auch nicht hier am interreligiösen Gebet oder Dialog teilnehmen. Geht nicht. Kannst du machen. Aber dann sag denen mal, Jesus ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben, um zu Gott zu kommen. Dann war es das. Nicht? Das ist nichts anderes als Götzendienst. Will ich ja auch mal sagen. Allein Jesus ist der Weg zum Leben. Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, heißt es im Wort Gottes, der soll selig werden. Da stellt sich natürlich die Frage, warum hat der Reiche, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt in dieser Botschaft, warum hat dieser Reiche das in der Hölle nicht getan? Warum hat er sich nicht an Jesus gewendet, sondern an Abraham? Was hat Gott sich dabei gedacht, Jesus, als er diese Geschichte erzählt? Was will er uns damit sagen? Die Antwort lautet, er hat den entscheidenden Zeitpunkt verpasst. Er hat den richtigen Zeitpunkt verpasst, Jesus anzurufen. In Jesaja 55, Vers 6 heißt es, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. In der Hölle ist es zu spät. Gott, so sagt uns die Bibel, ruft jeden Menschen mindestens 3-mal. Ich habe schon eine 94-jährige Omi im Schweriner See getauft mit Freunden. Ja, Ringeltaube. Eigentlich gilt der Satz, je älter, je kälter. Warum ist das so? Weil die Leute alle schon angesprochen wurden. Ja. Hier, in diesem Leben, hast du die Möglichkeit, Jesus anzurufen. In der Hölle ist es zu spät. Oh, dass Lazarus mir doch meine Zunge kühlen würde, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Du, all das geht hier nicht mehr, sagt Abraham zu ihm. Und darüber hinaus ist zwischen uns und euch eine tiefe Kluft, damit niemand, so haben wir es eben gehört, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns hinüber. Also über diese merkwürdige Aussage haben sich Generationen von Theologen den Kopf zerbrochen. Was ja völlig einleuchtet, dass der reiche Mann hinüber will in die Ewigkeit Gottes, nicht? Raus aus der Hölle. Aber das, was Abraham hier sagt, ist, dass auch von uns niemand zu euch hinüberkommen kann. Wer will das schon? Weshalb sagt uns Jesus das? Warum sollte ein Erretteter aus Gottes ewiger Welt auch nur einen Schritt in Richtung Hölle machen wollen? Nicht? Auch da will Jesus etwas sagen. Weil er glaubt, es wäre vielleicht noch möglich für all seine Freunde, es wäre vielleicht noch nicht zu spät. Da haben wir die Antwort, die klare Antwort auf die Allversöhnung. Nicht? Wir sind doch alle Kinder Gottes. Dieser zweite Teil dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt, spricht einzig und allein von der großen Scheidung. Das muss uns klar sein. Hier geht es um alles oder nichts in dieser Geschichte. Allversöhnung gibt es nicht. Ich würde mir auch wünschen, Freunde von mir, die nicht errettet sind, wären das. Leider sagt uns das Wort Gottes etwas anderes. Und diese Geschichte, daran merken wir, das ist hier keine Unterhaltungslektüre oder sowas. Ja. Jesus wirft hier bewusst Fragen auf. Er will uns beunruhigen. Er will dich heute Morgen mit dieser Geschichte beunruhigen. Nicht? Wir sollen anfangen, über den Tod hinaus nachzudenken. Psalm 90 hören wir, wie Mose spricht, einem dieser Psalmen. Lehre uns bedenken, Herr, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, Herr, dass unsere Tage gezählt sind, sagt die Züricher Übersetzung, dass wir klug werden. Der reiche Mann und der arme Lazarus, Himmel und Hölle. Eine Geschichte mit zwei Botschaften. Das eine, was Jesus uns hier ganz klar sagen möchte, wenn du als Kind Gottes in die Trübsal kommst, dann frag nicht warum, sondern wozu. Wozu soll das dienen? Es soll immer etwas Gutes in dir bewirken. Es soll deine Wurzeln tiefer in Jesus senken. Du reifst nur in der Hitze deines Lebens. Ansonsten, wenn du diesen Sachen ausweichst, bleibst du ein unreifer, ein oberflächlicher Christ. Einer, der sich, wie das Wort Gottes sagt, vom jedem Wind der Lehre umhertreiben lässt. Wie ein Fähnchen im Winde, nicht? Das Zweite, was uns diese Geschichte sagt, mindestens genauso wichtig, den Menschen, den Gott in dieser Geschichte anspricht, das ist der reiche Mann, und da denke ich an Laodicea. Du meinst, du bist reich. Und in Wirklichkeit, sagt Gott, bist du bettelarm. Du meinst, du bist reich an Lebenserfahrungen. Wie viele Leute werden von ihren Lebenserfahrungen, durch ihre Lebenserfahrungen, die sie meinen zu haben, vom wirklichen Glauben abgehalten, nicht? Vielleicht wirst du sogar von deinen materiellen Gütern abgehalten, nicht? Aber das Wort Gottes sagt dir in dieser Geschichte, wenn du dir nicht sicher sein kannst, was dich jenseits des Todes erwartet, dann entscheide dich heute. Sag heute, wähle heute Morgen das Leben. Entscheide dich für Jesus, bevor es zu spät ist. Ich möchte noch mit uns beten und lass uns auch dazu aufstehen. Vater, du siehst uns hier mit all unseren Macken, mit all unseren Problemen, die wir haben. Und dann kommt oft noch die Herausforderung, die Trübsal dazu, Herr. Und oft sind wir so verzweifelt, dass wir gar nicht wissen, wie wir mit diesen ganzen Sachen umgehen sollen, Herr. Und ich bitte dich, lehre uns doch, dass wir in diesen Augenblicken wirklich fragen, warum. Nicht warum, sondern wozu. Wozu soll das alles gut sein in meinem Leben? Damit wir auf einen guten Weg kommen, damit wir reifen in dir, Herr. Damit wir die nächste Hürde nehmen können. Herr, aber wir bitten dich auch für all die Menschen, Herr, die noch hadern, Herr, mit ihrer Entscheidung, die es noch hinauszögern, Herr. Und du sagst uns in dieser Geschichte, wir haben es gerade gehört, irgendwann ist es zu spät. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du diese Geschichte verstanden hast, wenn diese Geschichte dich angesprochen hat, Herr, dann heb doch deine Hand und bevor es zu spät ist und sag, Jesus, ich möchte mich entscheiden für dich, für ein Leben mit dir. Dann möchte ich noch mit dich beten. Herr Jesus, danke dir jetzt. Du kennst die Menschen hier in dieser Gemeinde. Du weißt, wo jeder steht, Herr, wie er es meint. Ich bitte dich, setz dir einen Punkt dieser Entscheidung, Herr. Du siehst sie. Ich danke dir, dass du diese Menschen kennst, dass du sie an der Hand nimmst, dass du sie durch ihr Leben führst. Danke, Herr, für deine Gnade auch heute Morgen. Danke, dass diese Botschaft wirklich in unser Herz fällt. Amen.